Ja, auch von meiner Seite ein herzlichen Willkommen zu diesem Taufgottesdienst. Das ist so ein wunderbares Ereignis, dass jetzt konkret vier Menschen, aber vielleicht gibt es noch unter uns Menschen, die noch nicht getauft sind und sagen, heute möchte ich das zum Ausdruck bringen, ich möchte das tun, was eigentlich auch die Bibel sagt. Es ist ein Akt zu Anfang des Glaubenslebens, wo man eigentlich ganz bewusst sagt, ich will Jesus Christus folgen. Ich möchte zu der Taufe einzelnen Gedanken sagen, und zwar aus dem ersten Petrusbrief in der Gemeinde, The Calvary Chapel in Herborn-Seebach, ist der erste Petrusbrief jetzt gerade Thema. Jeden Sonntag wird daraus gepredigt. Und ich möchte zwei Verse lesen, die auch das Thema Taufe aufgreifen. In 1. Petrus 3, die Verse 19 bis 21. In diesem, das heißt in dem Geiste ist Jesus auch hingegangen und hat den Geisten im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon, er rettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Das ist nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, der ist zur Rechten Gottes. Nun das als Text, ich möchte beten. Herr Jesus, danke für das Wort. Petrus hat es in deinem Namen mit Kraft des Geistes Gottes geschrieben, um uns auch klar zu machen, was Taufe eigentlich bedeutet. Wir bitten dich darum, dass wir daraus Verständnis gewinnen, aber vielmehr, dass wir uns in Gehorsam dem stellen. Danke für die 4 Täuflinge, dass sie sich heute konkret diesen Schritt ergeben. Ich danke dir, dass du das gewirkt hast, das ist von dir ausgegangen. Bitte segne nun auch dein Wort. Amen. Ja, für die, die mich nicht kennen, also ich bin nicht der Pastor der Gemeinde, ich bin Holländer, deswegen ein etwas eigenartigen Zungenschlag. Aber ich wohne in Herborn-Seebach und gehe häufiger in die Calvary Chapel. Wir sind, meine Frau und ich, häufig unterwegs und sind zu Vorträgen unterwegs, deswegen bin ich nicht immer da. Aber wir wohnen ganz nah bei der Gemeinde in Herborn-Seebach. Ich bin selber Buddhist gewesen und war dann mitten aus dem Leben gegriffen, irgendwann von Jesus Christus. Das war so ein Ereignis und dann haben wir auch uns eine Zeit danach entschieden, uns taufen zu lassen, meine Frau und ich. Das war in einer Gemeinde, dann wieder zurück in Deutschland. Und dann haben wir auch danach gefragt, was bedeutet es denn, Jesus Christus zu folgen? Nun, da muss man dann wirklich nachlesen und schauen, was wird hier alles gesagt. Also, was wir gerade gelesen haben, ist nicht gleich leicht zu verstehen. Es will einfach aussagen, dass das, was Jesus Christus hier in dieser Welt getan hat, viel mehr als das, was diese Welt betrifft. Denn es hier ist die Rede, dass er sogar Geister im Gefängnis, das heißt übertragen, das ist das Wort, was dahinter steckt, die Bedeutung ist das Totenreich. Das heißt, er hat damals schon im Geiste in den Totenreich hineingereicht. Das heißt, Jesu Auftrag war viel weitläufiger als das, was wir in der sichtbaren Welt mitbekommen. Und das ist gewaltig. Er hat hineingereicht zu Seelen, die damals in der Zeit von Noah, das ist ganz im Anfang der Menschheitsgeschichte, die damals ungehorsam waren und die nicht darum gebetet haben, mit Noah in die Arche zu gehen, die dieses Angebot der Rettung von der Sintflut, die meisten werden das, diese Geschichte kennen, die dieses Angebot der Errettung in einer Arche von der Sintflut nicht in Anspruch genommen haben. Nun, da wurden damals einige wenige gerettet, nur 8 Seelen, sagt es hier. Dann wird das gesagt, dass nun aber ein Gleichnis, ein, ein Bild, ein Abbild dessen, die Taufe andeutet. Und ein Abbild im Alten Testament deutet an, dass im Neuen Testament etwas viel Großartigeres geschehen ist. Und ich hoffe auch, viel mehr Menschen als nur 8 Seelen gerettet werden durch das Angebot Jesu Christi. Und es wird hier gesagt, dass die Taufe nicht etwas ist, was automatisch reinigt. Das heißt, man tut dieses Ritual, ob es nun hier ist als Erwachsener oder als Kind, wenn wird getauft in der Kirche, wie es normal ist, dass automatisch diese Taufe dann dich reinigt. Es steht hier schon, das reinigt nicht. Das heißt nicht automatisch. Wenn du nicht das Ereignis der Taufe als von Gott gegeben hinnimmst, im Gehorsam diesen Schritt gehst und dann an den inwendigen Menschen, und hier wird angedeutet, dass das auch mit dem Gewissen zu tun hat. Das werde ich gerade auch noch erklären. Dass an den inwendigen Menschen durch die Taufe etwas geschieht. So macht es Petrus hier klar. Also, die Taufe ist kein automatischer Akt, wodurch wir von nun an immer heilig sind. Das können wir ja schon sehen an denen, die getauft sind. Auch sie sind nicht besser, aber sie haben vielleicht dennoch, wenn sie es bewusst getan haben, den Schritt gemacht und die Bitte zu Gott oder an Gott um ein gutes Gewissen. Nun, diesen Ausschnitt aus dem Text, den ich gerade gelesen habe, möchte ich näher betrachten. Taufe, so sagt Petrus, ist die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Die Bitte. Matthäus sagt, Matthäus 7,7, bittet und es wird euch gegeben werden. Es fängt alles an mit Bitten. Lassen wir uns dann auch gerne was schenken? Vielen sagen sich, nein, nein, ich lasse mir gar nicht schenken. Ich möchte alles selbst machen. Und wenn ich Not habe, dann sehe ich schon selbst damit zurechtzufinden. Diese Art Selbstbefreiung oder Selbsthilfe ist in. Wir suchen Hilfe zur Selbsthilfe und so weiter. Aber hier geht es wirklich darum, dass wir uns, wenn wir bitten, dem hingeben. Dem, der geben kann. Gott. Nur wer arm genug ist, nur wer, man könnte sagen, am Ende ist mit eigener Kraft und sagt, ich schaffe das nicht, oder ein Problem vor sich sieht, wo er wirklich erkennt, oder sie erkennt, ich packe das nicht alleine, ich brauche unbedingt Hilfe, wird anfangen zu bitten. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an. Und ihr werdet gemeint, klopft an. Bei Gott. Da ist die Bittstelle. Und euch wird aufgetan werden. Das ist, was hier gesagt wird. Das heißt, nur da, wo wir arm, wo wir demütig genug geworden sind, fangen wir an zu bitten um etwas, was wir selbst nie erbringen können. In der Bibel steht eine Geschichte von einer Witwe. Und die Geschichte geht, dass diese Witwe einen Rechtsfall hat. Und da gibt es in dieser Stadt, wo sie wohnt, einen ungerechten Richter. Der kümmert sich um niemanden. Aber diese Witwe ist am Ende und sie ist überzeugt von ihrem Recht. Und sie geht den ungerechten Richter so lange nach. Sie bittet und bittet und bittet. Und da sagt der Richter auch, ich kümmere mich eigentlich um niemanden, aber sie macht mir Mühe. Und nicht, dass sie am Ende mir noch angeht, wegen das gehe ich ihre Geschichte, gehe ich ihren Rechtsfall nach. Das ist die Art, wie wir auch zu Gott kommen können, um zu bitten. Und die Bitte bezieht sich ganz zentral auf eine Lage, worin wir uns alle befinden von Geburt an, auch wenn es vielleicht nicht direkt so aussieht, nämlich, dass wir von Gott getrennt sind. Die Bibel deutet das an mit dem Wort Sünde. Sünde ist Trennung zu Gott. Das heißt, all das, was wir in dieser Welt tun und darstellen, trennt uns von Gott. Wir sind nicht automatisch mit ihm verbunden. Und dann, wenn wir das erkennen und diese Armut unserer Seele vor Gott feststellen, fangen wir an zu bitten. Bitte Gott, vergib. Die Bitte um Vergebung ist die zentrale Bitte, die zentralste des ganzen Neuen Testamentes, auch des Alten im Wesen. Es ist da, wo es darum geht, denn wir brauchen Gottes Hilfe, um zu ihm zu kommen. Jesus, als er am Kreuz gekreuzigt wurde, der hat erkannt, dass sie, das heißt alle, die ihn kreuzigten, die Juden, die Heiden, sie wussten nicht, was sie taten. Und sagte er, bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in dieser Lage sind wir alle. Wir tun an andere Menschen, wir haben an Jesus getan, auch wenn wir nicht dabei waren, aber wir tun es an andere Menschen, ohne zu wissen, was wir tun. Und wir verletzen. Wir machen uns schuldig. Deswegen hat Jesus in dem zentralen Gebet des Vaterunsers ganz zentral gesagt, dass wir beten sollen, vergib uns unsere Schuld. Und dann macht er damit zusammen, wie auch wir, vergeben unseren Schuldigen. Nun, dass wir vergeben haben können, unseren Schuldigen, ist auch auf der Grundlage der Vergebung Gottes. Denn da bekommen wir Kraft und Mut. Nun, die Bitte zu Gott um Vergebung ist eins und kann dann, wenn wir sagen, wenn wir unsere Lage vor Gott, unsere Armut erkannt haben, dahin führen, dass wir sagen, ja, ich nehme es ernst. Ich bitte nun auch um die Taufe. Das hört sich komisch an. Aber es heißt im Neuen Testament, Matthäus 3, Vers 14 und weiter, da heißt es, dass Jesus selber sich von Johannes, der Täufer, taufen ließ. Und Johannes erkannte sofort, Jesus ist höher. Er ist viel mehr als ich. Ich bin nur ein armes Würstchen im Vergleich zu dem. Der ist der Sohn Gottes selbst, er wusste das. Und dann wehrte er Jesus und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Aber Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Damit deutet er an, Jesus deutet an, dass die Taufe etwas von Gott Gegebenes ist und das ist aus Gottes Gerechtigkeit uns zur Verfügung gestellt und wir können es erfüllen, wenn wir es wollen. Wir können darum bitten, uns in diese von Gott gegebene Taufe hineinzugeben. So steht in Apostelgeschichte 8 eine Geschichte von einem Kämmerer. Und dieser Kämmerer, ein Ägypter wahrscheinlich, oder Äthiopier, bittet Philippus. Und das tut er, nachdem Philippus ihm Jesaja 53, das ist diesen Text von dem leidenden Gottesknecht Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben ist, Philippus, der große Evangelist, verkündigt ihm das, erklärt dem Kämmerer das und dann erkennt er sofort, das ist für mich. Ich nehme das in Anspruch und sage, was hindert mich, getauft zu werden? Was hindert mich? Und dann sagt er so, guck, da ist Wasser. Guck, da ist Wasser. Was hindert mich? Nun, er hat was erkannt. Und da war nicht ein großer Erkenntnis, aber er hat erkannt, es geht um Gott, es geht um Jesus. Und er glaubte daran, dass diesen Jesus für seine Schuld gelitten hat und gestorben ist. Und wollte sofort damit eins werden, darin getauft werden. Nun, so bittet man auch um eine Taufe. Die Taufe ist etwas, was uns dann in Verbindung mit etwas viel Größerem, mit Gott stellt. Also die Bitte ist zweitens ein Bitte an oder zu Gott. Und das ist wichtig, indem wir das tun, stellen wir uns Gott zur Verfügung. Jakobus sagt, dass wir auch um Weisheit beten können. Wenn jemand Weisheit mangelt, der bittet zu Gott. Und er macht das so klar, ich lese das mal vor, aus Jakobus Kapitel 1, Vers 5. So bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben. Nun, wenn wir es nicht alles verstehen, wo es vielleicht auch in der Bibel oder im christlichen Glauben darum geht, dann bitten wir Gott und er gibt Sofort. Er macht keinen Vorwurf. Er sagt nicht, das ist eine dumme Frage. Nein, er gibt sofort Verständnis darüber, so wie bei den Kämmerern und sagt, was hindert mich? Da gibt's Wasser. Lass mich getauft werden. Und fängt an. Dann heißt es aber, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifel gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Nun, das ohne Zweifeln ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir etwas direkt, unmittelbar von Gott erkannt haben, müssen wir auch sofort handeln. Eben wie diese Kämmerer dann sagen, okay, da ist Wasser, lass mich getauft werden. So steht auch die Taufe in Anfang. Und diese Bitte ist ein Bitte an Gott. Wenn wir es nicht verstehen, bitten wir ihn. Er gibt uns Weisheit. Und wenn wir das Bitten unterlassen, so sagt es Jakobus 4, Vers 2, zweiter Teil, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt keine Weisheit, keine Erkenntnis, kein Gehorsam. Ihr habt keinen Schritt, den ihr macht zu Gott hin, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Nun, das sagt hier Jakobus. Das heißt, bitten ist nicht gleich bitten. Wir können um alles bitten, aber wenn die Bitte zu Gott ist, machen die Dinge dieser Welt nicht mehr das Wesentliche aus. Es geht um Gottes Sache. Und Gott macht auch klar in Lukas 5, Vers 13, wie viel mehr, so sagt er, wenn wir auch bitten unseren Vätern, gib uns da zu essen, gib uns was Gutes, gib uns Geld oder was auch immer. Wenn uns diese Väter auch etwas geben können, was weltlich ist, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel her gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Das heißt, wenn wir Gott bitten, dann wird er uns am liebsten, am ehesten den Heiligen Geist geben. Nun schauen wir mal, was der Heilige Geist mit. Der Heilige Geist ist nicht eine wunscherfüllende Kraft. Viele meinen das. Der Geist Gottes, Gott ist gut und sein Geist ist gut und er wird uns alles geben, was wir brauchen. Und dann geht es dahin, dass wir es in unsere Gelüsten, das, was wir meinen, für uns brauchen zu müssen. Dann bleiben wir in diesseits, wir verbinden uns nicht mit dem Himmlischen, wo viel mehr ist, wo alles, was wir eigentlich brauchen, direkt verfügbar ist. Nun, der Heilige Geist, so heißt es in Johannes 16, 8, tut drei Dinge. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Der Heilige Geist zweitens überführt von Gerechtigkeit. Und drittens, der Heilige Geist überführt von Gericht. Nun, das scheint uns zunächst nicht angenehm. Denn wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind, dann tut das weh. Hätten wir doch selbst von uns und selbst zurechtgelegt und es tut uns gut, dass wir gelobt werden oder wenn wir es nicht werden, dann sorgen wir das selbst vor. Wie häufig haben wir, um das vielleicht zu erreichen, gelogen? Haben anderen was vorgemacht? Haben uns gezeigt, wie wir eigentlich nicht sind. Bloß um das eigene Schicksal oder das gelobt werden wollen oder das gut dastehen, um das zu erlangen, um es sich selbst zu erhaschen. Wir wollen, dass Gott uns unsere Wünsche angleicht und wir sind dann nicht dazu fähig oder damit beschäftigt, uns Gott anzugleichen und ihm zu bitten. Wie häufig haben wir anderen gehasst? Wir haben Bosheit empfunden. Und das geht so schnell. So im Alltag, in kleinen Dingen, im Verkehr, in der Familie, da ärgert man sich über dies und jenes. Und da sagt Jesus, und wenn wir jemanden, einen Bruder, eine Schwester hassen, dann haben wir ihm eigentlich inwendig getötet. Wie häufig sind wir in Beziehungen, gerade wenn ihr jung seid, ist das so eine ganz große Gefahr, in Beziehung auch zu weit gegangen. Jetzt haben wir heute vier Mädchen, Frauen. Nun, wie weit seid ihr zu weit gegangen und habt vielleicht jemand, einen jungen Mann, für euch gewinnen wollen? Und ihr wisst, dass ein bisschen Lächeln, ein bisschen Charme, dass das wirkt, oder vielleicht das T-Shirt ein bisschen weiter aufgeknüpft. All diese Dinge, das wisst ihr, aber dennoch tut's gut, wenn jung da ist und er lobt euch. Aber doch habt ihr in euer Gewissen gewusst, vielleicht ganz tief, das war nicht in Ordnung. Das ist einfach, dass ich die Dinge, vielleicht ein junger Mann, einen eventuellen Partner, nach meinem Maßstäben, nach meinen Bemühen erlangen will. Und das alles ist dann, wenn ich nicht an Jesus glaube. Das steckt letztlich dahinter. Wenn ich wirklich an Jesus glauben würde und ich mache mich an ihm fest, dann muss ich mir nicht selbst holen, was ich meine zu brauchen. Dann vertraue ich darauf, dass er zur rechten Zeit mir das Richtige gibt. Und vielleicht auch einen Partner. Oder wenn nicht, dann ist vielleicht das Richtige. Aber diesen Vertrauen zu Gott wird gebrochen. Und das ist letztlich Sünde im Neuen Testament, ist, dass die Menschen nicht an Jesus glauben. Und Gerechtigkeit hat damit zu tun, dass Jesus nur nicht sichtbar ist. Das heißt, das, was er gibt, auch nicht etwas ist, was wir sehen können, sondern das, was er gibt, ist viel mehr. Das hat mit dem Himmel zu tun. Und den Himmel können wir heute und jetzt noch nicht sehen. Nun, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes, das heißt, die er uns freiwillig gibt, wenn wir uns dem hingeben, dem ausstrecken, wir sehen es nicht, aber doch merken wir, wir brauchen es, die Vergebung unserer Schuld. Wir brauchen das so sehr. Und in dieser Welt brauchen wir es nicht, denn manche Sünde ist gerade hip, ist in. Da brauchen wir die Vergebung, die Schuld nicht. Also da gehen wir einfach weiter und wir leben in der Schuld und wir machen, was wir wollen. Und das tut doch jeder und wir können uns vergleichen mit vielen Menschen und da kommen wir vielleicht noch ein bisschen besser weg als die anderen. Aber im Vergleich zu Gott holen wir uns unsere eigene Gerechtigkeit und basteln uns was zusammen. Nun, wir bitten ihm um Vergebung, wir bitten ihm um Hilfe. Und dann gibt der Heilige Geist auch uns deutlich, dass das Gericht da sein wird, aber gibt uns jetzt auch an, dass er, Jesus, als er damals gestorben ist, den Teufel besiegt hat. Das heißt, all das wir heute, was wir jetzt da tun, ist nicht so sehr, weil der Teufel uns so sehr im Griff hat, und das kann er gehabt haben, er kann gebrüllt haben, er kann uns verlockt und verleitet haben, aber doch waren es wir. Es war unsere Schuld, die uns in die Misere gebracht hat. Und indem wir das erkennen und in diese Bitte zu Gott stehen und ihm unterstellen, fangen wir an zu beten. Vater, vergib mir. Diese Bitte ist an Gott, den Vater. Ich weiß noch ganz gut, als ich damals getauft wurde, ich war mitten im Leben, wir waren in Australien gewesen, da sind wir zum Glauben gekommen, dann sind wir zurück, waren in Deutschland eine Weile in der Gemeinde und da haben wir uns taufen lassen. Und zu dieser Tauffeier kamen auch meine Eltern aus Holland und haben zugeschaut. Meine Eltern sind nicht getauft, bis heute nicht. Wir waren letzte Woche mit ihnen zusammen, mein Vater ist jetzt 87 und er meint noch immer, wenn er mal alt ist, würde er vielleicht darüber nachdenken. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht meinen würde, ist alt genug, aber es sei noch lieber nicht die Zeit. Aber auf jeden Fall saß er dabei, hat zugeschaut, ich bin im Wasser runtergegangen, ich bin hochgekommen und da kam ihm folgende Gedanke. Nun, heute bin ich meinen Sohn verloren. Heute habe ich meinen Sohn verloren. Das sagt er mir nachher. Martin, als du da im Wasser runtergingst und hochkamst, habe ich gedacht, ich habe meinen Sohn verloren. Da habe ich gedacht, das stimmt irgendwie. Denn was habe ich gemacht? In der Taufe habe ich mir mit Gott, den Vater, nicht mit Gott, den Vater verbunden und war mein leiblichen Vater nicht mehr an erster Stelle als Vater. Nein, dann war Gott das Erste. Ich habe meinen Vater noch immer lieb und ich ehre ihn auch, aber Gott ist mein Allergrößter. Da geht es drum. Und das machen wir auch klar in der Taufe. Und das war ja bei den Kämmerer da aus Äthiopien auch. Da sprach Philippus dann zu ihm und wir lesen Apostelgeschichte 8, Vers 37. Diese Stelle steht nicht in allen Texten, aber hier ist so eine Art, man könnte sagen, ja, Abfrage. Und wenn wir nachher auch hören von den Täuflingen, wie steht es dann, dass sie erzählen, ja, wie wir zum Glauben gekommen sind. Und das macht Philippus auch. Philippus sprach zu den Kämmerer, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Das heißt, ist die Taufe erlaubt. Die Taufe ist von Gott gegeben. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt, dass du die Taufe jetzt empfängst. Und dann heißt es, dass der Kämmerer sagt und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das hat er offensichtlich mit einer so großen Klarheit gesagt, dass der Kämmerer sofort hinging, oder mit Philippus, und er ließ sich taufen. Das heißt, Philippus erkannte, das Glaubensbekenntnis ist von Gott. Das heißt, alle Glaubensbekenntnisse, wie wir zum Glauben kommen, zentrieren sich in dieses Bekenntnis, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist es. Und wenn wir in diese Bitte zu Gott kommen, dass er es ist, er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und ist wirklich tot geworden, und das musste so sein, denn er hat unsere, meine Schuld getragen. Und dann heißt es, dass er nach 3 Tagen aus den Toten auferstand. Und genau das ist das Zeichen. Und deswegen heißt es auch in dem Text am Ende, dass das heißt, das, was in der Taufe geschieht, durch die Auferstehung Jesu Christi stattfindet. Durch die Kraft der Auferstehung Jesu. Denn da wurde die Sündenvergebung bestätigt. Nun, diese Bitte zu Gott um ein gutes Gewissen wird der innere Mensch angesprochen. Gewissen ist ein Teil des inneren Menschen, aber ein ganz wesentlicher Teil, eine Instanz im Menschen, die bezeugt, ob er dem, was er als das Gute erkannt hat, gefolgt ist oder nicht. Das heißt, wenn wir etwas als gut erkannt haben, und es nicht befolgt haben, es nicht getan haben, dann wird unser Gewissen aufspielen. Da, beim Gewissen, da wo das Gewissen wenigstens wach ist, gibt es kein Vergessen. Das Gewissen, wenn es doch klar ist und wach ist und nicht betäubt, denn das geschieht im Laufe des Lebens so häufig, das Gewissen ist unbestechlich. Er lässt das Gewissen sich totschlagen, als dass er als Böses erkanntes Gut oder entsprechend Gutes Böse nennt. Das heißt, das Gewissen dreht nicht und sagt, das Gute ist böse oder das Böse ist gut. Das Gewissen weiß ganz genau, was gut ist oder was böse ist. Und wenn wir abweichen von dem, da spricht diese Stimme. Nun ist es so, dass wir, und so heißt es, nachdem wir geboren werden und natürlich in dieser Welt leben, alle von Nature Kinder des Ungehorsams sind. Wir folgen nicht die Stimme des Gewissens, denn diese Stimme ist uns von Gott auch gegeben und Gott kann dieses Gewissen, was er in uns gelegt ist, und vielleicht ist das die Instanz, wo wir als erstes wiederum anfangen zu rufen und zu bitten, Gott, vergib mir meine Schuld. Dass diese Stimme abgestumpft wird. Als kleiner Junge war ich ja häufiger spielen bei Freunden. Und ich war überhaupt nicht christlich erzogen, ich war auch nicht getauft oder sowas. Aber ich habe mal ein paar Murmeln mitgenommen. Von einem Freund, ich war da vielleicht 6 Jahre alt. Und dann gingen wir mit Familie, also Holländer, alle, so wie wir das so machen, im Wohnwagen, also ich habe noch 3 Geschwister und alles dabei natürlich, Und da waren wir unterwegs und da hielt doch die Polizei uns an. Und ich saß hinter im Auto und habe gedacht, wegen diesem Murmeln. Das habe ich ernsthaft gedacht. Natürlich ging es nicht darum, die Polizei wusste nichts davon natürlich. Aber so war mein Gewissen noch wach, noch frisch. Aber im Laufe der Zeit macht man dieses und jenes und wird man abgestumpft. Als Junge hatte ich auch immer so einen Birne, wenn immer jemand mich ansprach, aber ich wusste, ich habe es falsch gemacht, dann hat man das an meinem Kopf gesehen. Aber nachher ist man so abgebrüht, das geschieht nicht mehr, man bleibt einfach blass, ja? Nun, das ist, wenn das Gewissen abgetötet oder abgestumpft ist. Nun, das muss dann wieder geschärft werden. Wenn wir zum Glauben kommen, dann ist das, wenn wir uns taufen lassen in diese Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Das heißt, wir bitten darum, dass Gott diese Instanz, die da abgestumpft, die da schlafend geworden ist, dass diese Instanz wieder zum Leben kommt. Das heißt, nachher, dann werden wir viel sensibler und wir werden wiederum anfangen zu spüren, die kleinen Dinge, wo wir eigensinnig, wo wir in Sünde uns verhalten und Schuld uns auf uns laden, wo wir ein bisschen lügen, wo wir ein bisschen blinzeln mit den Augen, um uns etwas zu holen aus eigener Kraft, statt darum zu bitten an Gott. Nun stehen wir in dem Sinne in diese Bitte an Gott um ein reines Gewissen und diese ganz klare und ganz schlichte Definition von der Taufe wirklich in etwas, was den inneren Menschen angeht, was das Gewissen angeht, was eine Reinigung angeht, aber wie schon vorher gesagt, es ist keine äußere, keine automatische Reinigung. Es war ja damals so, und das war das Bild, was hier vorher gemalt ist, dass Noah, er war jetzt mehrere hundert Jahre beschäftigt, eine Arche zu bauen, denn er wusste, dass Gott Gericht üben würde. Oder war es nicht so lange, Micha? Wie lange war es? 120 Jahre. Entschuldigung. 120 Jahre. Aber immerhin hatten sie 120 Jahre Zeit, während dem Bau von der Arche zuzuschauen, um zu sagen, okay, wenn das ernst gemeint ist, das Gericht gilt, dass Noah muss das verkündigt haben, den Menschen, die da zuschauten, dann bitte ich auch, gibt es noch einen Platz für mich? Nun geht es heute nicht um eine Arche, es geht um die Taufe. Und wie die Arche, man könnte sagen, dann, als dann die Regen kamen, die Wasser überall aus allen Quellen emporstiegen, und die ganze Erdoberfläche voll wurde, dann war das Wasser sowohl Mittel zum Gericht, als auch das Mittel, wodurch die Arche getragen wurde. Und das ist ja auch die Taufe. Das heißt, durch die Taufe werdet ihr, wenn ihr untergeht, werdet ihr sterben mit Jesus. Sterben. Das heißt, ihr werdet angleichen mit dem Tod Jesu. Ihr werdet euch identifizieren. Das ist das Inwendige, was geschieht. Natürlich auswendig ist es alles nicht. Das ist nicht nur diesen Akt, aber inwendig. Da geht ihr mit Jesus in den Tod, um durch das Wasser wie eine Arche wieder emporgebracht, gerettet zu werden. In der Auferstehung Jesu. Das ist, was die Taufe zum Ausdruck bringt. Also, da bittet ihr dann in dem Sinne Gott, lass mich Platz nehmen in deiner Rettungsarche. Diese Rettungsarche heißt Jesus. Und deswegen stehen die Briefe von Paulus auch voll mit dieser Aussage in Jesus. Das heißt, er ist das Fahrzeug, er ist die Arche. Wir müssen nur darin Platz nehmen, wir müssen uns bemühen, uns darum bitten zu Gott. Bitte gib mir einen Platz. Lass mir dort in deiner Rettung, in dir, teilhaben. Nun, das wird dann bestätigt durch die Auferstehung Jesu. Das ist schon geschehen. Ohne diese Auferstehung macht die Taufe keinen Sinn, macht Christsein keinen Sinn, ist letztendlich das ewige Leben auch sinnlos. Jesus selber ist ja aus den Toten auferstanden. Und als der Auferstandene kam er zurück zu seinen Jüngern. Und diese Jünger, diese 12 oder 11, ein war ja der Verräter Judas, aber er verkündigte ihnen dann, was sie tun sollten in diesem Missionsbefehl: Geht hin in alle Welt. Und dann, Matthäus 28, Vers 19, indem ihr tauft, und das sagte der Auferstandene, den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist, was wir heute hier machen. Wie gesagt, diese vier junge Frauen werden nachher, nachdem wir ein Lied gesungen haben, kurz Zeugnis geben, werden erzählen, wie sie dazu gekommen sind. Wir werden danach diese Taufe miteinander auch miterleben. Und wenn noch jemand hier ist, sagt, der oder die sagt, hey, heute ist auch meine Zeit gekommen, dann komm. Das Wasser ist da. Alles ist bereitet. Aber das, was bereitet ist, ist nicht das Wasser, was hier ist. Sondern was bereitet ist, ist das, was im Himmel von Jesus Christus, von Gott, uns bereitet ist. Das steht bereit. In der Taufe drücken wir aus, dass wir daran Anteil haben wollen. Die Taufe also, die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus Christus, danke für diese Gabe der Taufe. Und dass wir in der Taufe ganzheitlich zum Ausdruck bringen dürfen. Unsere Bitte, ja, es ist eine ganzheitliche Bitte an Gott. Gib ein gutes, ein reines Gewissen. Gib es uns. Vergib uns unsere Schuld, denn nur dadurch ist unser Gewissen in Ordnung. Aber nicht, indem wir es nur passiv empfangen, sondern auch indem wir aktiv dazu stehen. Und in der Bitte sagen wir auch, ja Herr, wir wollen das tun, was du uns bereitet hast. Darin wollen wir wandeln. Ich danke dir, dass du uns auch dazu die Kraft gibst. Amen.